Herzlich willkommen zu unserem Videopodcast. Ich habe hier vier spannende Gäste und wir möchten uns zum Thema Future Office austauschen.
Guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo geht die Reise hin? Was müssen Asset Manager, Mieter, Projektentwickler oder auch Investoren beachten? Ich freue mich heute auf einen regen Austausch und heiße alle herzlich willkommen. Wir haben hier vier spannende Themenblöcke für Sie bereitgehalten. Die Pandemie scheint schon fast vergessen zu sein und Homeoffice ist immer noch ein großes Thema. Frank, wie denkst du darüber?
Also ich muss sagen, ich finde es bedauerlich, dass wir eine Pandemie gebraucht haben, um insgesamt zu realisieren, dass Homeoffice funktioniert und eine gute Sache ist. Im ersten Lockdown haben deutsche Unternehmen ja quasi über Nacht Tausende von Mitarbeitern ins Homeoffice geschickt und das hat unheimlich gut funktioniert von Anfang an. Was es uns allerdings auch gezeigt hat und insbesondere diese langen Homeoffice-Phasen, die ja am Anfang erzwungen waren, ist, wie wertvoll das Büro ist als Ort des sozialen Austauschs, als Enabler für Kreativität und Innovation. Also von daher glaube ich, werden wir in Zukunft eine gute Mischung zwischen diesen beiden Formen haben.
Ja, da schließt dich an Andreas direkt die Frage an. Du sagst ja, das Büro ist immer noch ein wichtiger Ort. Andreas, wie oft fährst du denn überhaupt noch ins Büro?
Ich zwei Tage die Woche, Max. Wobei mein Büro ist zum Großteil bei meinen Kunden. Also ich liebe das eher bei meinem Kunden zu sitzen oder auch in der Nähe meiner Kunden meine Themen zu machen. Da unser Geschäft ja sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass wir Menschen beraten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist da das mein Büro der schlechteste Ort dafür. Es ist eher die Fläche des Kunden, die dafür ganz relevant ist oder auch das Umfeld des Kunden halt. Aber ich bin nicht ganz bei Frank halt. Also wir wollen ein bisschen Leben reinkriegen. Ob das wirklich alles funktioniert, weiß ich gar nicht. Weiß keiner von uns, weil richtig nachhaltige Evaluationen gibt es ja noch gar nicht zu dem Thema, wie Unternehmen wirklich mit Homeoffice, wie es funktioniert. Ob es technisch funktioniert, technisch-infrastrukturell ist was anderes aus meiner Sicht als das reine Thema, wie funktioniert Wertschöpfung, wie funktioniert Kreativität, wie funktioniert ganz normale Abarbeitung von stumpfen Themen. Und das wissen wir noch nicht. An den Themen wird gearbeitet, brutal viel analysiert, aber nachhaltig wissen wir es noch nicht.
Ich glaube, das ist ein fairer Einwand und das wird auch von Branche zu Branche und auch ehrlicherweise von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, die Flexibilität, die Homeoffice bietet, macht viele Dinge einfacher, insbesondere wenn man kleine Kinder hat, wenn man Handwerker zu Hause ist. Und das finde ich ein Riesengewinn.
Wie geht ihr eigentlich mit dem Spagat um? Weil wir wissen ja, nicht jeder ist wirklich produktiv, auch im Homeoffice. Oder wie seht ihr das?
Gut, und da gibt es den klassischen Satz halt, wer im Büro nicht produktiv ist, ist zu Hause auch nicht produktiv. Also ich glaube, das hat auch etwas mit Vertrauen, mit Führung, mit Organisation, von Arbeitsorganisation zu tun. Das ist eine Grundeinstellung halt, die dazu stattfindet halt. Also das sehe ich sehr entspannt, um es vorsichtig zu sagen.
Ja, Martina, was ist deine Meinung oder Christian?
Ja, also meine Meinung ist, vieles ist schon angeklungen. Das ist, ich glaube, man kann hier nicht alle über einen Kamm scheren. Es kommt erstmal auf die Branche des Nutzers an. Wie kreativ bin ich unterwegs versus wie viel Zahlen, Daten, Fakten habe ich vielleicht zu analysieren. Das kann ich sicherlich auch im stillen Kämmerlein. Aber wo Kreativität, wo Innovation gefragt ist, Andreas hat es angesprochen, wo Austausch gefragt ist, dass es dort, wo Menschen zusammenkommen, sicherlich gibt es schon Technologien, die dabei unterstützen. Aber wenn wir auch mit dem einen oder anderen Kunden reden, dann haben die schon Bedenken, dass ihre Innovationskraft und auch somit ihre Patentpipeline darunter leidet, wenn jetzt ausschließlich Büro im Homeoffice stattfindet. Das heißt, die Antwort wird natürlich sein, es wird eine Mischung sein. Ich bin bei Andreas, dass es die Flexibilität ermöglicht, eine Mischung, ja. Und natürlich muss jetzt der Büromarkt und die Angebote der Bürobauten das auch reflektieren, ja. Also, dass diese Vielfalt eben im gebauten Raum und mit der Technologie, die wir haben und die Kultur, die wir darin haben wollen, danach stattfinden kann. Ja, insofern, es ist eine Veränderung und die spüren wir ganz stark, diese Transformation. Das merken wir in den Gesprächen mit unseren Kunden. Wir wissen, dass das Büro als zentraler Punkt der Unternehmen stattfindet. Das wird nicht weggehen.
Um die kontroverse Diskussion nochmal anzufächern, würde ich gerne die Aussage vom Andreas challengen. Also meine Feststellung war immer, fokussiere dich, solange die Kinder vorm Fernseher sitzen, ja, im Homeoffice, weil es ist doch ein Unterschied ist, ob ich in einer professionellen Arbeitsumgebung arbeiten kann oder ob ich zu Hause eben eine Ablenkung habe, familiäre Situation. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man kann ja nicht alles über einen Kamm scheren, sondern man muss schon wirklich sehr genau schauen, welche Person in welchem Lebensumfeld wo dann arbeitet.
Und seien wir mal ehrlich, nicht jeder hat den Glück, den perfekten Arbeitsplatz zu Hause zu haben. Also ich selbst sitze auch immer gerne am Küchentisch oder eher ungern. Also wie kriege ich denn wirklich tatsächlich auch die Leute wieder ins Büro? Ich weiß, diese Frage ist total abgedroschen, aber wir alle kämpfen diesen Kampf tagtäglich. Also reicht der Tischkicker im Büro oder was braucht man, um wirklich die Mitarbeitenden im Büro glücklich zu machen?
Es muss einen Pull-Faktor entwickeln. Also das Büro muss ein Ort sein, wo Leute gerne hinkommen, wo sie die soziale Interaktion finden, also wo wirklich Bild und Ton in Farbe ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Büro muss auch in Zukunft, und ich glaube, da müssen wir generell noch aufholen, hybrides Arbeiten möglich machen, weil ich glaube nicht, dass wir in eine Welt zurückkommen, wo zu einem gegebenen Zeitpunkt alle Mitarbeiter im Büro sind. Das heißt, wir müssen bessere Wege finden, auch die, die nicht im Büro sind, in Termine zu integrieren. Und die Antwort kann ja nicht sein, dass dann alle im Büro hinterm Bildschirm sitzen und an einem Teams-Meeting teilnehmen. Also da sehe ich noch erheblichen Bedarf, das zu verbessern. Und es liegt an den Arbeitgebern, auch den identifikationsstiftenden Aspekt der Präsenz und des Zusammenseins irgendwie zu fördern und herauszuarbeiten. Ich halte das für extrem wichtig.
Da würde ich zustimmen. Ich denke, der Arbeitgeber ist aufgerufen, das Ganze zu kuratieren. Ja, und wir können einfach nicht weiterdenken und sagen, ja gut, Pandemie ist jetzt weitestgehend over und es kommen schon wieder alle. Das wird nicht passieren. Dieser Pull-Faktor, von dem Frank gerade sprach, der muss letztendlich vom Arbeitgeber initiiert werden und man muss sich auch Themen einfallen lassen, warum man denn jemanden ins Büro dann bringt, ja. Und das können natürlich gemeinsame Teammeetings sein, das können aber genauso auch, ich denke mal, identitätsstiftende gemeinsame Events sein. Viele Unternehmen sind ja auch gerade aktiv im Bereich ESG und ich meine jetzt die S-Komponente, also im Social, dort Themen zu initiieren, wo man gemeinsam anpackt, wo dann auch wieder Gemeinschaft entsteht, weil Gemeinschaft einfach hinter den Flachbildschirmen nicht entstehen kann oder zumindest nicht so ausreichend. Und von dem her, wir sehen viele unserer Kunden damit natürlich, sie probieren es aus, sie testen, aber die es verstanden haben, dass ich den Pull-Faktor generieren muss, die haben auch tatsächlich eine höhere Belegungsrate als die denken, ich mache jetzt mal weiter wie vorher und die kommen schon wieder. Das wird nicht funktionieren. Zweitens sehen wir auch, just zu ergänzen, einen starken Bedarf der Unternehmen an hochwertige Büroflächen. Ja, also wir sehen, dass die Randlagen mit vielleicht auch schlechterer Qualität an Flächen nicht mehr so genutzt werden und dass Bestrebungen einfach da sind, gut angebundene Flächen, hohe Ausstattungsqualität und. Wir kommen ja nachher wahrscheinlich noch zu den Faktoren, aber das ist ein wesentlicher Faktor und ich denke mal, Randlagen werden es in den nächsten Jahren gerade mit nicht nachhaltigen Gebäude, wenig Qualität, nicht auf ausgebaut für hybrides Arbeiten extrem schwer haben.
Aber hat sich der Flächenbedarf wirklich verändert? Also wird tatsächlich weniger Fläche gebraucht? Welche Fläche wird gebraucht? Christian, welche Meinung hast du dazu?
Also ich glaube, die allgemeine Aussage ist, Kunden suchen keine Quadratmeter mehr, Kunden suchen Lösungen. Jetzt zu sagen, ich habe x Mitarbeiter und ich brauche 20 Quadratmeter BGF pro Mitarbeiter und ein bisschen Puffer für die Zukunft, diese Denkweise ist überholt. Ja? Was ich wirklich brauche, wie eine Desk-Sharing-Ratio aussieht, was meine Mitarbeiter wieder zurückholt, um sie glücklich zu machen, um sie gerne ins Büro zu holen, was sie produktiv macht, wie die Co-Kreation der Zusammenarbeit, hybrides Arbeiten ist, das muss einfach hinterfragt werden. Und das kann auf 500 Quadratmetern funktionieren oder auf 3000 Quadratmetern. Aber es ist die Frage eben, was biete ich an und für welche Bedarfe brauche ich welche Fläche?
Und ich denke, in aller Fairness kann man schon sagen, dass wir da alle zusammen kollektiv noch auf einer Entdeckungsreise sind. Also die finalen Antworten, wenn es die überhaupt allgemeingültig geben wird, die sind noch nicht da und jeder tastet sich da so ein bisschen rein. Da ist auch ein Element von Trial and Error dabei.
Kurz um das zu ergänzen halt, also wir haben eine Überlagerung von zig Themen gleichzeitig. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Thema der klassischen Disruption von ganzen Branchen, die zu Veränderungen führen, auch von Standorten. Wir haben auf der anderen Seite das klassische Thema der zweiten Miete, der Nebenkostenthematik. Martina hatte das halt über Nebenstandorte. Es ist eigentlich nicht der Standort oder die Fähigkeit an der Immobilie, sondern welche Gesamtkosten, über welchen Zeitraum stehen diesen Unternehmen dort zur Verfügung halt. Dann haben wir noch dieses Thema Veränderung, dass wir uns mit dem Ort und wie wir arbeiten beschäftigen. Das heißt, wie wir arbeiten, war bisher überhaupt gar kein Thema halt über Jahrzehnte, sondern das waren tradierte Formen halt, wie gearbeitet wurden halt. Und das hat sich dann Schritt für Schritt entwickelt halt, also ein langer Prozess. Und dieser Pull-Faktor, über den jetzt wir ganz gut gesprochen haben, das hat es vorher schon gegeben. Das heißt, das hat sich dann aber auch anders bemerkbar gemacht halt über Fluktuationsraten, über niedrige Produktivitäten etc. etc. Das heißt, wir haben jetzt nur eine gleichzeitige Kumulation von Themen und da müssen wir sehr, sehr sauber aufpassen, wo sie hinlaufen halt und was auch wirklich die Ursache ist. Und ich mag ja Zahlen halt und Zahlen ist ein ganz klares Thema. Wir merken sehr, sehr deutlich, dass die Auslastung der Flächen zurzeit eher in Deutschland, Martina, korrigiere mich und Christian, bei den großen Unternehmen, die ich auch berate, eher zwischen 30% und 50% liegt, maximal. So, und in Zeiten halt, wo Kosten eine relevante Größe ist und wo Nebenkosten noch eine größere relevante Größe ist, wird es automatisiert auch in neuen Flächen zu einer Like-to-Like-Veränderung von Flächengröße führen. Soll heißen, wir kommen dort schon automatisch in eine Denke rein, die gegebenenfalls 20-30% weniger Fläche beinhalten kann, aber nicht muss. Und dann bin ich wieder komplett bei Martina. Es kann natürlich auch eine Qualitativsteigerung sein, es kann eine Veränderung von Nutzung der Fläche sein, aber Kosten ist in dieser jetzigen Phase nicht zu unterschätzen.
Da würde ich gern anschließend, Andreas, du hast sicherlich recht mit der Überlagerung der Themen, die natürlich dann auch einen gewissen Veränderungsdruck für die Unternehmen ergibt. Also, und meine Zusammenfassung wäre kleiner, etwas kleiner, aber feiner. Also wir haben einen große Flight to Quality, wirklich für hochqualitative Flächen in gut angebundenen Lagen. Wir haben aber auch die Erkenntnis der Unternehmen, sicherlich, sie müssen sorgsam mit ihren Kosten umgehen, aber sie haben auch erkannt, dass Mitarbeiter relevanter sind als die reinen Kosten des Büros. Wir hatten mal, das ist schon eine relativ alte Studie, JLL 3:30:300. Ja, also die Nebenkosten 3, 30 Miete, 300, der gleiche Kostenfaktor eines Mitarbeiters. Und auch wenn die Zahlen vielleicht jetzt so nicht mehr sind, aber diese Zehnerpotenz, die ist sicherlich noch da. Und deswegen diese Notwendigkeit der Unternehmen, die wir ja betreuen, dort wirklich alles möglich zu machen, um ihre Mitarbeiter wieder zusammenzubringen, in die Fläche reinzubringen, aber zeitgleich sorgsam mit dem Kosten umgehen. Und sorgsam mit dem Kosten umgehen, hat Andreas schon angesprochen, das ist einmal, wie viel Fläche brauche ich denn dann wirklich? Man möchte ja nichts anmieten, dass dann so 40%, 50% oder 60% leer steht, ja, so wie Andreas es vorhin sagte. Aber sie gucken sich dort natürlich auch zusätzlich an, Nachhaltigkeit, Riesenthema. Bei unserer Studie 96% von Konzernen sagen, sie haben sich der Nachhaltigkeit verpflichtet. Wahrscheinlich sind es mittlerweile schon 99%. Die Zahl ist 1,5 Jahr alt. Das heißt, die müssen schon gucken, wie ist die CO2-Verbrauch von Flächen und damit einhergehend ist ja oftmals geringer CO2-Verbrauch, auch geringere Betriebs- und Nebenkosten. Also von dem her, da wird schon genau hingeguckt, aber wie gesagt, der Faktor Mensch ist für die Unternehmens der teuerste Faktor und was die Bürobearbeit angeht. Und von dem her wird da schon vieles auch möglich gemacht, diese Talente an sich zu binden und das Büro da ein Zuhause zu bieten.
Also du hast da wirklich jetzt einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, das Thema ESG. Frank, für dich als Asset Manager ist es natürlich eine Herausforderung, wenn es um den Bestand geht. Also wie will man denn, wie Martina sagt, qualitativ wirklich hochwertige Flächen schaffen, die auch nachhaltig sind? Wenn ich mir aber tatsächlich so die üblichen Bürogebäude anschaue, also auch unser Büro von PB3C, was wir noch bis vor kurzem hatten, da gab es halt einen langen Flur, rechts, links gingen die Büros ab, fertig. Wenn wir ehrlich sind, sehen wir immer nur diese hochgestylten Büroflächen im Neubau. Aber von denen haben wir doch viel mehr, also von den Flächen, die, sag ich, noch oldschool sind.
Ja, das wird die große Herausforderung, weil all die Themen, die wir bisher besprochen haben, werden dazu führen, dass sich der Büroimmobilienmarkt weiter ausdifferenziert. Das heißt, wir werden gute Lagen, gute Flächen, gute Umweltstandards und auch die flexible Grundrisse, die modernes Arbeiten ermöglichen, auf der einen Seite haben, und das wird wertbeständig sein. Und auf der anderen Seite werden wir Immobilien sehen, die diese Kriterien nicht alle oder nur teilweise erfüllen. Und da wird sich eine Preisschere auftun. Und es wird die Aufgabe eines sehr aktiven Asset Managements sein, zu schauen, dass möglichst viele Immobilien in der ersten Kategorie landen. Das wird aber nicht überall möglich sein. Wir dürfen nur eins nicht vergessen. Wie du gesagt hast, in einem wunderschönen modernen Neubau kann ich das alles kreieren. Aber die Antwort kann ja nicht sein, dass wir den gesamten Bestand abreißen, weil, wie wir alle wissen, ein Großteil des CO2-Fußabdrucks eines Gebäudes entsteht in der Entstehung. Von daher müssen wir ganz aktiv mit dem Bestand arbeiten, und ich sehe da Riesenchancen für Asset Manager.
Christian, wie bekommen wir es denn eigentlich hin, wirklich kosteneffizient Bürofläche zu schaffen? Also wir sollen nachhaltig sein, wir sollen auf die Baukosten achten. Es ist doch gar nicht möglich, das perfekte Büro zu schaffen, oder wie denkst du das?
Es ist eine Herausforderung, und es ist nicht mehr so einfach, wie es die letzten Jahre war bei der niedrigen Zinspolitik und den Baukosten und Verfügbarkeiten. Aber eine Herausforderung ist auch eine Chance. Ja, also per se, glaube ich, kann man sagen, es ist vieles möglich, aber man muss einfach tiefer reingehen und sich mehr Gedanken über jedes Asset machen, über jede Entwicklung machen, über jeden Standort machen, individuell. Für wen will ich es machen? Persona-Analysen, wirklich auch Zukunftsperspektiven, vielleicht die ein oder andere Sache auch mal liegen lassen, für ein, zwei Jahre zu schauen, was der andere Markt macht, auch zu analysieren. Kann ich überhaupt den B- und C-Standorten noch bauen für den Preis, wenn ich mir die marktübliche Miete anschaue? Weil da wird sich dann nämlich einfach eine ganz, ganz klare Gegenüberstellung auftun. Was bekomme ich und was muss ich reinstecken? Und vielleicht ist da auch die große Frage, wird es zukünftig viel, viel mehr die A-Lage oder die Stadtrandlage, die als gute Quartiersentwicklung dann ausformuliert wird, sein? Und vielleicht weniger B und C. Ich bin fest der Meinung, gute Immobilien in guten Lagen haben eine sehr gute Zukunftsperspektive.
Ist denn keiner fürs Büro im Umland? Also ich bin Team Umland, ganz, ganz ehrlich.
Nein, also wir müssen ja, wenn wir auf den deutschen Büromarkt schauen, wir haben ungefähr 500 Millionen Quadratmeter, roughly 450 bis 500, irgendwas dazwischen. Und der klassische Mietvertrag sind irgendwo zwischen 500 und 700 Quadratmeter. Das ist so der Schnitt. Und die Lage ist nicht Frankfurt Bankenviertel oder Hamburg Innenstadt, sondern in einer B-Stadt irgendwo halt für 12 bis 13 Euro Durchschnittsmiete, die da läuft. Das ist so der Schnitt, über den wir uns unterhalten. Das ist Deutschland halt. Und natürlich macht es uns allen auf der einen Seite als Asset Manager, als Entwickler Spaß, in A-Lagen wirklich wunderbare Flächen zu gestalten. Aber die große Herausforderung ist, was passiert in diesen Städten, was passiert an diesen Flächen? Und das wird ein Prozess sein, der nicht innerhalb von ein, zwei Monaten durch ist, sondern das wird vielleicht 10, vielleicht 20 Jahre dauern, dass dort Veränderungen sind. Und wenn man sich beispielsweise die Veränderung von Flexibilität mit Immobilien, das heißt, was das Thema Konferenz zentral, was das Thema Coworking zentral und so weiter angeht, dann merken wir, wie das plötzlich in die Fläche, ins Umland, auch komplett diffundiert. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz wunderbares Thema, was dort gerade passiert. Ich habe mir viele spektakuläre Coworking-Flächen in Städten angesehen, die haben 10.000 Einwohner, 20.000 Einwohner und das ist tausendmal schöner als bei mir in Hamburg in der Innenstadt.
Ja, ich glaube, das ist, also ich finde die Diskussion wirklich spannend. Ich glaube, das ist, ich gebe den Vorrednern recht, dass es darum geht, jetzt genau hinzuschauen, wie arbeiten wir mit dem Bürobestand, weil letztendlich muss ja der gewandelt werden sukzessive. Und aus meiner Meinung ist wichtig, den Ansatz, die richtige Durchmischung zu finden an Nutzungen. Thema Coworking ist ja gerade schon angesprochen worden. Also selbst in der Innenstadtlage darf sowas nicht fehlen. Aber genauso, die deutschen Konzerne sitzen eben nicht in zentralen Innenstadtlagen, sondern meistens eben in keinen der fünf Top-Städten in Deutschland. Aber auch dort findet Coworking statt. Und dort hat sich 1000 Satellite ist einer dieser Anbieter, der da sehr, sehr aktiv ist, aber es gibt noch andere. Und was Andreas gerade ansprach, ist natürlich das, was du vorhin sagtest, Sonja, ja nicht jeder hat zu Hause ein Arbeitszimmer, aber will vielleicht doch nicht den langen Pendelweg in Kauf nehmen. Und ich habe schon von etlichen, oder unsere Zahlen zeigen auch, dass sich dann etliche Personen privat dann eben in Coworking als Ausweichfläche einmieten. Ja, also das sind Trends, die wir sicherlich beobachten sollen. Ein Thema möchte ich noch mal sagen zu diesen Monokulturen in den Innenstadtlagen, die wir in teilweise ja hatten, zumindest ich sage es jetzt mal Frankfurt. Dort ist natürlich viel jetzt in der Durchmischung gefragt und dort hat es natürlich dann nicht nur das Einzelasset zu betrachten, sondern in der gesamtheitlichen Betrachtung städtebaulichen Entwicklung. Ich glaube, da entstehen viele Chancen, die wirklich Nutzungen zueinander führen und von dieser ich arbeite hier und wohne dort vielleicht dann auch wegkommt und vieles wieder zusammenbringt, was vielleicht in den letzten Jahrzehnten voneinander getrennt wurden. Also da sehe ich Chancen auch mit alternativen Nutzungen. Eine möchte ich ansprechen, die vielleicht bewusst jetzt mal nicht im Büroumfeld, aber kann auch in einem Bestandsbürogebäude stattfinden, Thema Data Center. Das wird näher an die Städte herankommen, dieses Thema, weil dort die End-User sitzen. Und letztendlich müssen wir sowas auch dann anschauen. Es entstehen neue Chancen, wenn auf der anderen Seite eben auch Wandel der Bestandsimmobilie im Bürobereich gefragt ist. Also ich denke, da ist viel am Machen und Werden.
Eigentlich kehren wir ja zu dem Ursprung zurück und das hätten wir längst machen sollen, den Nutzer eigentlich wieder in den Vordergrund zu stellen. Wir haben, glaube ich, auch viel am Nutzer vorbei entwickelt die letzten Jahrzehnte, wenn ich mir so die Gebäude angucke. Das ist jetzt vielleicht auch so eine fiese These, aber da hat doch jedes Gewerk für sich entwickelt nach dem Motto, wir bekommen das schon irgendwie abgenommen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach alle mehr zusammenarbeiten. Oder bin ich da alleine mit meiner Meinung?
Da bin ich 100% dabei. Ich glaube, es geht um die gemeinsame Co-Kreation und dann kommen auch beste Ergebnisse raus.
Ja, absolut. Und ich glaube, die Grundsätze von guter Architektur haben sich ja jetzt nicht fundamental geändert. Vielleicht muss man sich wieder mehr darauf besinnen.
Ich glaube auch nicht, dass sich alle oder ich glaube sogar, dass sehr viele Entwickler, aber auch Asset Manager in den letzten Jahren sehr gezielt auf die Nutzer geschaut haben, aber dass der Bedarf und der Need einfach noch nicht so da war und dass oftmals auch Angebote getätigt wurden, die zu früh am Markt aufgepoppt sind. Also wenn ich mir vorstelle, dieses Thema Activity-Based Working mit Desk-Sharing, also wirklich angebotene Arbeitsflächen, wo für jeden Arbeitstyp angeboten ist und wo man über eine Art von nicht zugewiesenem Arbeitsplatz dann das Büro nutzt. Das waren Themen, die immer verdrängt wurden. Das Geld war da, der Nutzer hatte nicht so den Need. Aber jetzt kommen wir eben genau in dieses Momentum rein, wo wir sagen, puh, wir haben ein Nachhaltigkeitsthema. Können wir es uns überhaupt leisten als Unternehmen, dass wir eine Fläche 50% leer stehen haben? Zweitens ein Kostenthema. Wollen wir uns das leisten, dass wir jetzt doppelt so viel Fläche haben, als wir es eigentlich brauchen? Und auf einmal wird das Thema Desk-Sharing, was es seit Jahren gibt und wo wir auch alle ganz starken Fokus drauf haben, jetzt wird es salonfähig und jetzt kannst du auf einmal mit Nutzern drüber sprechen. Und auch dieses ganze Thema Smart Building. Ja, wir haben uns Gedanken über Smart Building gemacht und ich glaube, das haben sich sehr, sehr viele gemacht. Aber was ist denn Smart Building der Enabler? Für Nachhaltigkeit, für Nutzerfreundlichkeit, ja? Und ich glaube, nur zu sagen, Smart Building für sich stehen zu haben, das war nicht interessant. Aber jetzt die Konsequenzen und die Benefits draus zu ziehen, ja, was ist, wenn ich ein intelligentes Gebäude habe? Wie viel kann ich im Betrieb an Energie sparen? Wie viel besser steht mein Gebäude da? Wie viel intelligenter mache ich es und wie viel angenehmer mache ich es für meinen Nutzer, der drin ist? Kann ich ihn dadurch vielleicht lieber wieder ins Büro zurückholen, ja, und die hybride Arbeit besser ermöglichen? So, und das sind genau solche Themen, wo ich mir denke, vielleicht ist diese Herausforderung, die wir haben, jetzt die große Chance, dass der Markt bereit dafür ist, für die Themen, die wir in den letzten Jahren angegangen sind.
Christian, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, was du eben gesagt hast, und das sehe ich auch so. All diese Themen, die wir jetzt diskutieren, sind ja nicht grundsätzlich neu. Nur die Ereignisse der letzten Jahre haben einfach wie ein riesiger Katalyst und Beschleuniger gewirkt, dass das jetzt akzeleriert angegangen wird. Aber grundsätzlich neu ist das alles nicht. Damit beschäftigen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren.
Also ich finde, das Ganze ist auch ein bisschen ein Kulturthema. Also Nutzer haben natürlich auch so eine Art, ich nenne es mal Besitzstandswahrung. Damals in der Bank hat man allen Abteilungen ihre Einzelbüros weggenommen und das war für die das Schlimmste, was man hätte tun können. Das war für die fast, wie wenn man sie entlassen hätte, dass sie sich nicht noch an die Stühle gekettet haben. Das war das Letzte.
Stichwort Prokuristenschnecke beim Büroimmobiliar. Ja.
Es ist wie bei allen Change-Prozessen. Also es reicht nicht, einfach ein tolles Büro hinzusetzen. Man muss den Leuten auch so eine Art Anleitung geben, wie sie es optimal für sich nutzen. Ja, erstmal machen so Themen wie Desk-Sharing auch ein bisschen Angst. Man bekommt so eine Art Verlustangst, ja, weil jeder richtet sich ja schon ganz gerne häuslich auf seinem Schreibtisch ein. Ja, da sind ein paar Sterumchen etc. Ich glaube, da habt ihr beziehungsweise die Arbeitgeber noch eine Menge zu tun, weil noch nicht alle gehen wirklich den Weg mit, so mein Empfinden.
Also da vielleicht nochmal ein Punkt, also Thema Sharing, also für mich ganz klare Aussage am Thema Sharing, insgesamt in der Immobilienwirtschaft kommen wir nicht vorbei. Und zwar einmal, ich fange jetzt mal im Büro an, dass das Büro miteinander geteilt wird, aber zweitens, jetzt erweitere ich es auf Coworking, dass Gemeinschaftsflächen miteinander geteilt werden und ich würde mir wünschen, dass wir als Immobilienwirtschaft mehr Sharing-Angebote ermöglichen für Dinge, die ansonsten vielleicht einer 10%igen Nutzung bei einem Einzelnutzer unterliegen. Das kann ja nicht nachhaltig sein. Das heißt, wir müssen anfangen, ähnlich wie in der Mobilität, über Sharing-Modelle grundsätzlich nachzudenken. Und natürlich wird es nicht von heute auf morgen sich verändern. Dazu braucht es Anleitung, dazu braucht es Vorbilder. Aber mein großer Aufruf ist, wir müssen scheren, wir wollen scheren. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen es wir denn smart hin gemeinsam? Und Christian hat es vorhin gesagt, Digitalisierung ist da ein wichtiges Mittel zum Zweck, weil dort können wir messen, wir sind Auslastungen. Und wenn wir das messen können, wie ist das Nutzerverhalten, dann können wir auch noch besser die Gebäude optimieren in der Planung, aber auch im Betrieb. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei der Dekarbonisierung unseres Immobilienbestands.
Wenn ich drei Anmerkungen meinerseits dazu. Ich bin bei einigen Themen bei euch, bei einigen nicht, um das genauso zu bringen. Erstens glaube ich, dass wir einen Trend haben werden, der auf Low-Tech gehen wird, statt auf High-Tech. Klassisch aus Kostengründen, weil es nicht mehr darstellbar ist, auch wenn Gegenbauer und Apleona nun fusionieren. Wir werden die Häuser nicht mehr gewartet instand gesetzt bekommen, wenn wir genauso weitermachen, mehr Technik in die Häuser reinzustecken. Das hat was mit Nebenkosten, Gesamtkosten etc. 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 zu tun, Lifecycle. Erstes Thema. Zweites Thema, Werbeblock ZIA. Nein, wir bauen nicht die besten Immobilien der Welt. Wir bauen sie nicht, weil wir es nicht dürfen. Wir haben eine Arbeitsstättenverordnung, wir haben eine Arbeitsstättenrichtlinie, die uns vorschreibt, wie bestimmte Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und Unternehmen zu arbeiten haben, was das Thema Licht, Größe etc. angeht. Das führt dazu, dass wir anhand, wie wir immer gearbeitet, gedacht haben, wie groß und wie breit eine Immobilie sein muss, so denken halt, von der Breite, von der Höhe, von der Tiefe, vom Licht her. Ist falsch. führt dazu übrigens in der Folge, dass das beispielsweise hervorragende Büroflächen oder auch anders zu nutzende Flächen wie im ersten, zweiten, vierten Geschoss eines Kaufhauses, diese Flächen auf 2.000, 3.000 Quadratmeter, das sind hervorragende Flächen in bester infrastruktureller Anbindung. Und wir können sie nur für Büro nutzen, wenn wir dort Licht auch mitten in die Fläche reinbringen halt. Und das ist totaler Blödsinn, weil das ist immense Kosten, die dort gemacht werden. Und künstliches Licht oder Human-Centric Lights, whatever, halt, das sind Themen halt, die wir einfach brauchen halt. Und woran der Zia und woran auch Christian und Martina ja auch arbeiten werden, halt, dass wir dieses Thema hinbekommen, dass wir eine Chance kriegen von der Regulatorik, die besten Immobilien für die Zukunft zu bauen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass da viel gemacht werden muss. Dritter und letzter Punkt von mir. Martina, ich bin total bei dir. Aber das bedeutet einen Change, einen Mindwechsel bei Eigentümern, dass sie plötzlich denken wie ein Betreiber und nicht wie ein Asset Manager. Entschuldigung, ich übertreibe jetzt bewusst. Entschuldigung, Frank. Aber du musst denken wie ein Betreiber, wie ein Quartiersentwickler deiner Immobilie halt. Was musst du machen? Ob du jetzt Mimox reinholst fürs Conferencing oder wen auch immer für das Thema Coworking plus. Das ist das, was gerade die Branche brutal verändert. Finde ich
grandios. Und das bringt mich eigentlich auch schon zur letzten Frage. Du hast so ein bisschen die Fallstricke beschrieben. Was müssen wir jetzt eigentlich wirklich beachten? Also die Regulatorik wird uns auch in Zukunft ein kleines Bein stellen. Aber wenn wir jetzt wirklich unser persönliches Traum-Future-Office entwickeln könnten, es gibt keine Arbeitsplatzstättenrichtlinie, ihr dürft einfach entwickeln, wie ihr wollt. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Runde. Christian, wie sieht dein perfektes Future-Office aus?
Ja, das ist gar keine so leichte Frage. Also zum einen, glaube ich, muss definiert werden, was Future bedeutet. Ist Future 6 Monate, 12 Monate, 5 Jahre, 10 Jahre, ja, also ich glaube, es wird sich einfach viel, viel schneller zukünftig was verändern, wie die Zeitspannen vorher waren. Ich glaube, wir müssen beim Future Office auch die verschiedenen Brillen aufsetzen der Stakeholder, die den Einfluss haben. Wie sieht ein Investor das Future Office? Wie sieht ein Nutzer das Future Office? Ein Entwickler? Ein Betreiber? Per se glaube ich aber, dass es einen riesigen Paradigmen-Shift gibt. Und jetzt gehe ich leider wieder ein bisschen holistisch rein, aber dieser Paradigmen-Shift wird gehen vom Besitz zum Erleben, von Ego zu Eco, von Wachstum zu einer Sinnhaftigkeit, was das Büro haben muss, von einer Risikogesellschaft, wie wir es die letzten 10 Jahre gesehen haben, zu einer super safe Society, von Homogenität zu Diversität und von Wettbewerb zu Kollaboration. Und ich glaube, wenn wir diesen Paradigmen-Shift wirklich ernsthaft betrachten und in unsere Konzepte einfließen lassen, dann kommen wir dem Thema Future Office und bedarfsgerechten Arbeitswelten relativ nah.
Ja, ich würde vielleicht ein paar relativ einfache Axiome definieren, die ich für notwendig erachte. Und über die meisten oder über alle haben wir in der einen oder anderen Form schon geredet. Nummer 1, es muss ein Ort sein, wo Leute gerne hingehen. Es muss ein Differenzierungsmerkmal auch für Arbeitgeber sein, eine gute Bürofläche anzubieten. Der zweite Punkt, der geht damit Hand in Hand, ist, es muss ein Ort sein, in dem persönlicher Austausch stattfinden kann, soziale Interaktionen. Das führt mich zum dritten Punkt, dass wir, glaube ich, noch technologische Entwicklung brauchen, um hybrid arbeiten zu können aus dem Büro aus. Das heißt, dass auch Kollegen, die an dem gegebenen Zeitpunkt nicht im Büro sind, voll partizipieren können. Der nächste Punkt wäre, wir brauchen einen sehr hohen ökologischen Standard. Das ist ein Trend, der wird sich nicht umkehren, der wird sich noch weiter verschärfen. Und letztendlich, und das ist die Forderung an die Architektur, die Grundrisse und die Gebäude müssen eine hohe Flexibilität ermöglichen, um sich auch maximal auf weitere Trendentwicklungen einstellen zu können, dass wir einen möglichst langen Lebenszyklus eines Gebäudes haben. Das wären so meine Gedanken zu dem Thema.
Also sehr viel schon Gutes Gesagtes. Ich würde es mal zusammenfassen aus Nutzersicht, und zwar da meine ich die einzelne Person. Ich denke, wenn wir es erreichen, dass wir sagen, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, à la Goethe, dann glaube ich, haben wir manches erreicht. Und was meine ich damit? Letztendlich, gute Architektur, der Frank hat es vorhin angesprochen, hat viele Komponenten, natürlich unter anderem, und ein wesentlicher Faktor ist, nutzerkonform zu sein, ja. Und um gerade die Menschen wieder reinzuziehen ins Büro, ist das wichtig, dass wir dort Experiences schaffen, eben nicht nur Räume, sondern wirklich Erlebnisse, die nicht nur aus reinem Raum, sondern die unterstützt mit Technologie, mit einer entsprechenden Bespielung und einem Service letztendlich dann auch wirklich Erfahrungen schafft, dass ich gerne komme und gerne hingehe. Dass ich meinen Unternehmenspurpose dort auch darstellen kann, ja, dass ich weiß, für welche Firma arbeite ich überhaupt, wie kann ich mich identifizieren damit, und das, da trägt sicherlich auch der gebaute Raum rein. Nachhaltigkeit, das Ganze müssen wir hatten es angesprochen, ob es durch Sharing, ob es durch digital oder auch Low-Tech, beides meines Erachtens, Andreas, kann miteinander gehen, Low-Tech und High-Tech, ja, also wenn es in richtigen Maßen und Dosen kommt, an den richtigen Stellen und nicht zum Selbstzweck. Aber Nachhaltigkeit ist ein wesentliches Thema, das dort mitspielen wird, und letztendlich wird dort Mehrwert geschaffen für Unternehmen, für die Gesellschaft. Das heißt, es muss dort Netzwerken stattfinden können, Kollaborationen und Neues entwickelt werden können. Und das ist für mich so die Zusammenfassung dessen, was ich sehe. Diversity, Equity, Inclusion kommt mir meines Erachtens noch zu kurz in der deutschen Diskussion. Deswegen habe ich mit dem Spruch, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, angefangen. Das Büro muss das können.
Perfekt, danke dir. Andreas, ist jetzt ein bisschen gemein, du bist der Letzte, aber du hast die Abschlussrunde ja auch mit deinem Plädoyer eingeleitet. Jetzt darfst du.
Ja, wie könnte ich den drei Profis hier widersprechen, halt, was diese Themen angeht. Und nein. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir in Summe bei zum Beispiel, da bin ich bei deinem Thema, Christian. Wir sprechen jetzt über eine aktuelle Phase, vielleicht von den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren, wie wir denken, dass wir arbeiten. Eine Immobilie hält aber 60, 80 Jahre. Das heißt also, wir müssen halt hochflexible Themen schaffen, die uns ermöglichen, auch zukünftige Arbeitsformen mal zu berücksichtigen, die wir heute noch gar nicht kennen. Das heißt, je mehr, und das macht ja die Art Invest, die Edge und so weiter ja ganz gut, indem sie Trendscouts und so weiter halt an diesen Themen haben. Das halte ich schon für wichtig, dass eine hohe Flexibilität da ist, dass eine Immobilie mir das ermöglicht. Sonja, wenn du mich fragst, wo ich selber mein Büro am liebsten hätte, natürlich an der See mit dem Blick aufs Wasser, kurz ins Wasser und dann wieder raus ins Büro. Das ist das, was mein Thema ist. Wenn das dann noch im Norden von Europa ist, ist es noch schöner. Also ich glaube aber, dass wir einen ganz, ganz wesentlichen Punkt auch in der politischen Diskussion nicht vergessen dürfen. Wir tun so, als ob es im Homeoffice alles gut ist. Und Sonja, du hattest das richtigerweise angeschlossen halt. Aber wenn ich sehe, wie 90% der Mitarbeiter, und das haben wir analysiert für einen großen internationalen Konzern, zu Hause angeschlossen sind im Homeoffice, von der IT-Infrastruktur. Kaum, um es vorsichtig zu sagen halt. Und das führt dazu, dass du Kollaboration gar nicht machen kannst. Das heißt, wir müssen halt bei der Denke, wie ticke ich Büro und wie stelle ich mir das vor, auch das Thema Home und nicht von der Schreibtisch, sondern auch von den weiteren Themen zu gestalten. Also, ich wünsche mir halt einen gesamthaften Ansatz, der über den heutigen Tag hinaus auch auf Jahrzehnte halt ermöglicht, das Richtige zu tun.
So, also das war unser spannender Future Office Podcast. Ich danke allen in der Runde für die spannende Diskussion. Ich hätte noch ewig, ehrlich gesagt, so weitermachen können. Und wenn ihr mehr zum Future Office erfahren wollt, dann schaut doch mal auf der CIA-Webseite vorbei und natürlich auf allen Partner-LinkedIn-Kanälen. Wir werden auf jeden Fall zu diesem Podcast noch ein paar Posts absetzen. Ich danke euch.